die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir im Podcaststudio hocken Katharina Jochum und der Thomas Schwendener. Wir reden über das internationale Rote Kreuz und sagen, wie viel Lösegeld im vergangenen Jahr insgesamt gezahlt wurde. Außerdem reden wir über Informatikerinnen und Ingenieurinnen und sagen, wieso plötzlich alle Crypto-Miner in Texas sind. Texas ist nicht unbedingt der Ort, wo ich möchte leben. Es ist zu heiß, hat zu viel Wüste und viel zu viele konservative Waffenspinner. Wieso gehen jetzt ausgerechnet Bitcoin-Schürfer her? Ist das Comeback vom Wilden Westen, von den Goldgräber?
Ja, das kann man wahrscheinlich sagen. Die USA hat tatsächlich recht viele Bitcoin-Mining-Firmen angezogen. Das hängt vor allem mit Entwicklungen in anderen Ländern zusammen. Lange war China eine weltweite Spitze beim Bitcoin-Mining. Aber vor ein paar Jahren hat es da scharfe Regulierungen gegeben. Einerseits mit Kryptowährungen selber, also Zahlungen und der Handel mit Kryptowährungen ist verboten worden. Und später ist auch das Mining untersagt worden. Es wird unter anderem mit dem hohen Stromverbrauch begründet. Mining-Firmen sind dann unter anderem in Nachbarländern, vor allem Kasachstan, mit billigem Strom und offenbar auch sehr viel Platz für die ganze Infrastruktur. Aber gleichzeitig auch zeigt sich, dass die USA jetzt globaler Mining-Hub geworden ist und vor allem Texas, wie du gesagt hast. Das hat jetzt nicht nur mit dem schönen Wetter zu tun, aber vor allem mit dem billigen Strom. Texas rühmt sich mit Strompreisen, die zu den billigsten von der Welt gehören und darum sehr attraktiv sind für eben die stromintensiven Rechenaufgaben.
Ist das dann quasi ein politischer Wille von der texanischen Regierung, zum Crypto Valley der Staaten zu werden, oder ist es einfach ein konservatives Anliegen, Strom und auch Sprit, der in Texas ja sehr günstig ist, quasi zu verschenken?
Ja, beides wahrscheinlich. Texas ist sicher businessfreundlich und es gibt Lobbygruppen, die sehr aktiv sind, um die Mining-Firmen anzuziehen. Auch der Gouverneur von Texas hat sich entsprechend geäussert und ich glaube auf Twitter verkündet, dass Texas ganz klar auf dem Weg sei, weltweit führend im Bereich Blockchain und Kryptowährungen zu werden.
Weißt du, was für Stromquellen sie haben? Wahrscheinlich nicht so viele grüne Sachen in Texas, vermute ich jetzt mal.
Die Sonne scheint ja zumindest schon mal.
Nein, viel grün wird es wahrscheinlich nicht sein. Die billigen Preise hängen auch damit zusammen, dass das Stromnetz nicht reguliert ist. Wir haben alle gesehen, was das für Auswirkungen hatte letzten Winter. Und ich glaube, der Winter hat ja auch nicht alles ganz gut funktioniert.
Und ist jetzt ganz Texas hell begeistert, dass die Crypto-Miner kommen? Oder gibt es ein paar, die das nicht so cool finden?
Nein, es gibt natürlich auch viel Kritik. Einerseits wegen dem Stromverbrauch. Das muss man gar nicht ausführen. Tom hat es angeschnitten. Aber auch der Hardwareverbrauch scheint ein grosses Problem zu sein. Die Mining-Anlagen sind sehr kurzlebig und produzieren sehr viel Elektroschrott, immer mehr. Ich habe eine Forschungsarbeit gelesen, die sagt, für jede Bitcoin-Transaktion fallen im Schnitt fast 300 Gramm an Elektroschrott an.
Der Elektroschrott wird wahrscheinlich wieder auf China verschifft und dort irgendwo verbrannt. Dann würde sich der Kreis wieder schließen, oder?
Ja, da möchte ich jetzt nichts dazu sagen, glaube ich.
Aber Tom, du hast dich dafür intensiv mit dem Schweizer Crypto Valley auseinandergesetzt. Wissen wir, ob auch Schweizer Crypto-Freaks in Texas sein oder umgekehrt, ob hier in der Schweiz geschürft wird?
Also du meinst, ob Crypto-Freaks ausgewandert sind, wenn man den billig kann schürfen
jetzt? Genau.
Das weiss ich nicht. Ich vermute jetzt einmal, dass in der Schweiz das Mining-Business nicht so wahnsinnig stark ist aufgrund von der Strompreise. Wahrscheinlich ist auch die Hardware ein bisschen teurer da. Aber was ich gesehen habe, ist, dass auf Rigado, auf der Auktionsplattform, derzeit sehr viel Mining-Hardware verkauft wird, auch explizit so ausgeschrieben als Mining-Hardware. Es sind ja vor allem Grafikkarten. Offenbar versuchen die Leute aufgrund von der fallenden Kryptokurs, das heißt, man kriegt halt weniger Geld über fürs Minen, dann faktisch, wenn man es nachher umwandeln würde in Schweizer Franken, ihres Zeug loswerden. Das heisst, die Hardware scheint jetzt auch wieder billiger zu werden und kann dann wahrscheinlich auch an anderen Orten vernünftiger eingesetzt werden.
Was kostet so Mining-Hardware? Was muss man sich da vorstellen?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht so. Ich habe jetzt gesehen, ein Rig, ein grosses, das ist jetzt für 99'000 Franken angeboten worden. Allerdings, wie viele Grafikkarten und wie viel Power da drin steckt, habe ich nicht gesehen.
Und wissen wir, wie lange es geht, dass man es wieder reingeholt hat, die Investition? Also nehmen wir an, ich kaufe für 100'000 Franken so Hardware, und wie lange geht es, bis ich Gegenwert im Bitcoin-Geschäft habe zum Beispiel?
Ja, eben, ich würde also es ist sicher sehr stark vom Kurs abhängig, oder? Also wenn er halt irgendwie 10-mal höher ist, hat man es 10-mal schneller rein. Aber wie schnell das geht, das weiss ich nicht. Es kommt wahrscheinlich auch auf Konkurrenz drauf an, wie stark die anderen Knoten sind, wo schürfen. Ich glaube, das ist noch relativ schwierig zum Abschätzen. Offenbar haben viele Leute entschieden, momentan lohnt es sich nicht, dass man die Kosten gar nicht mehr reinholt. Oder wie jetzt Katharina gesagt hat, ist das offenbar ein kurzlebiges Geschäft. Das habe ich nicht gewusst. Oder beziehungsweise die Hardware ist relativ schnell dann durch, offenbar. Ja, von dem her. Aber so genau habe ich das jetzt nicht angeschaut.
Und gerade in der Schweiz scheint es sich überhaupt nicht zu rechnen, weil mit den hohen Strompreisen, wie du gesagt hast, lohnt sich nicht, sich da im Keller so eine Farm einzurichten und anfangen zu schürfen.
Ja, nicht mehr wahrscheinlich. Ich weiss noch, mein Ex-Chef, der allererste Artikel, den ich über Bitcoin gelesen habe, ist jetzt 10 Jahre plus minus her, der hat mit seinem privaten PC etwa einen Monat gehabt, um einen Bitcoin zu schürfen.
Okay.
Andere Zeiten.
Definitiv, ja. Kommen wir zu einem anderen Thema. International für Aufsehen gesorgt hat der Hackerangriff auf das Internationale Rote Kreuz. Was ist da genau passiert?
Also der Angriff selber, das hat man jetzt herausgefunden, läuft seit dem 9. November vom letzten Jahr. Ist aber in diesem Januar entdeckt worden. Man hat zuerst nicht ganz genau gewusst, wie gezielt das war, ob es wirklich ein Erpressungsversuch im Zentrum steht und das Geld. Aber offenbar ist das nicht so. Das IKRK hat jetzt mitgeteilt, dass es ein gezielter Angriff war, wo teilweise auch Software zum Einsatz kam, die spezifisch für IKRK-Server entwickelt worden ist. Das heisst, offensichtlich ist das eine politische Aktion. Es geht um Leute, die verfolgt werden, schutzbedürftig sind und dass da gewisse autoritäre Regime Interesse haben, Informationen über die jetzt haben, das liegt relativ nahe.
Wissen wir, welche Regierungen da dahinter stecken?
Nein, es ist bis jetzt unbekannt, wer angegriffen hat. Es ist auch keine Lösegeldforderung eingegangen. Das kann man ja sowieso recht gut verschleiern, so Angriff. Ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Kandidaten, aber am Schluss wäre das reine Spekulation.
Du sagst, es sind Personendaten betroffen. Was ist da exponiert worden?
Das weiss ich nicht ganz genau. Ich weiss, dass es Datensätze von über 500'000 Menschen sind, die teilweise auf der Flucht sind, teilweise eingesperrt sind, die unterstützt werden vom IKRK. Die versuchen das auch weiterhin zu machen, müssen jetzt aber mit so einfachen Tabellenkalkulationen arbeiten, das nennen sie Low-Tech-Lösungen, damit sie den Minimal-Service oder die Unterstützung weiterhin aufrechterhalten können. Das ist eine grosse Katastrophe, humanitär natürlich. Und man sieht da halt wieder einmal, was so eine Cyberattacke dann auch anrichten kann.
Ja, und das IKRK hat ja eigentlich vorbildlich reagiert und in einem offenen Brief ausführlich erklärt, was passiert ist und welche Daten betroffen sind und hey, grösstmögliche Transparenz geschaffen, in meinen Augen. Ist das richtig?
Ich denke auch, ja, wir haben jetzt darum auch schon dreimal darüber geschrieben, weil sie immer über die neueste Situation berichten. Scheint mir jetzt aber in dem Fall auch relativ naheliegend zu sein. Es ist eine öffentliche Institution, sensibles Thema. Die haben ja kein Interesse, also die suchen natürlich auch Unterstützung. Von dem her ist das in dem Fall natürlich auch, liegt das auf der Hand eigentlich.
Generell stellt man fest, dass Ransomware-Angriffe in einem brutalen Ausmaß zunehmen. Ransomware as a Service macht es möglich, dass man einfach und günstig und quasi risikofrei zu Geld kommt. Darf man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt ein Trend, den man jetzt schon länger beobachten kann, dass es die ähnlich wie die IT-Dienstleister so Services anbieten, wo man halt in einem Abo oder in einem, man kann sich auch beteiligen an Lösegeldern dann, dass das ein grosser Trend ist und durch das ganze Ökosystem, wie man das so schön nennt, immer grösser wird, immer komplexer wird, schwierig zu durchschauen, auch wer da mit wem, welche Banden, Kernbanden sind und so weiter.
Ich finde zwar risikofrei noch schön, aber im Moment stimmt es wahrscheinlich sogar. Ich weiß nicht, wie viel Verhaftung. Es gibt Verhaftungen, oder? Aber sie sind schon selten, wenn man sie den Lösegeldforderungen gegenüberstellt.
Das ist auf jeden Fall so. Es hat jetzt gerade einen grossen Schlag gegen Greville. Das war lange ganz eine erfolgreiche Bande gewesen. Da sind im letzten Herbst die ersten Leute verhaftet worden aus dem Partnerumfeld. Die haben, also es sind 10 Leute in einer Kerngruppe gewesen, offenbar, und etwa 60 Partner, um mal so ein bisschen Grösse zu haben. Europol hat da einen Schlag orchestriert gegen die und dann hat die russische Regierung auch noch nachträglich dann die Kernbande verhaftet. Das ist einfach, man sieht dort auch, das hat jetzt so eine Analyse gegeben von einer Security-Firma, die so ein bisschen aufgezeigt hat, wie professionell, also die haben wirklich nicht nur innerhalb von der IT, mit Entwicklern, Delivery, mit Leuten, die es implementiert haben und so weiter, professionelle Organisation kann, sondern die haben sogar ein Supportportal unterhalten, wo Opfer haben können, feststellen, wie sie Kryptowährungen entwerben können, wie sie einen Tor-Browser einsetzen können, damit sie die Kriminellen können zahlen können.
Risikofrei habe ich ehrlich gesagt, weil verglichen mit einem Banküberfall, wo man sich exponieren muss und in eine Bank hineinspaziert, ist es total anonym, wie man die Angriffe fährt. Man wird praktisch nicht verwünscht. Und selbst wenn jemand verwünscht wird, können die anderen von der Gruppe auch wieder weiterfahren mit der gleichen Methodik, aber die sind ja nachher nicht verschwunden plötzlich.
Ja, also das verkompliziert alles auch nochmal. Die tauchen immer wieder einmal Stellen in ihren Betrieb ein und dann taucht aber eine neue Gruppe auf mit einer ähnlichen Software, mit einem neuen Namen. Und sie versuchen natürlich auch die Strafverfolgung durch das zu umgehen. Im Fall von Reville hat es nicht geklappt und also mir hat einmal ein Strafverfolger gesagt, dass es eigentlich auf der, wenn man Bitcoin zum Beispiel, das läuft ja vielfach über Bitcoin, wo man muss zahlen, dass wenn es dort einen Fehler gibt bei der Bezahlung, dass das also die Transaktion ist ja offen, man sieht einfach nicht, wer sie überkommt, aber so kommt man relativ gut dann auf die Spur, habe ich schon gehört. Aber es gibt natürlich sehr wenig Verhaftungen. Es ist ja ein internationales Geschäft. Das heisst, Strafverfolger in der Schweiz müssten ein Rechtshilfegesuch machen in Russland. Das ist natürlich immer eher schwierig. Ist jetzt auch diskutiert worden, dass die Russen verhaftet worden sind. Hat man natürlich dann auch politisch deutet, offenbar auf Druck von den USA.
Das ist eine hochpolitische Geschichte. Und wahrscheinlich genau deswegen sagen ja immer alle Expertinnen und Experten, dass man nicht auf Lösegeldforderungen eingehen soll. Und nicht zahlen soll, aber quasi niemand hält sich offensichtlich daran.
Ja, letztes Jahr sind 600 Millionen gezahlt worden. Und zwar ist das nicht einmal, das sind die Sachen, die Security-Firma, die das untersucht hat, gefunden hat bis jetzt. Das Scanning geht aber weiter, der Betrag wird noch steigen, also für das Jahr 2021, weil man da immer wieder neue Sachen entdeckt. Das Problem könnte sein, dass zum Beispiel auch Cyberversicherungen häufig die Lösegeldforderungen übernehmen, im Notfall natürlich nur. Ich habe letzte Woche mit mehreren Versicherungen geredet und die haben eigentlich, dass sie das im Notfall anbieten. Und wenn natürlich so eine Firma überfallen wird und einen Businessunterbruch hat und sich erhofft, zur Normalität zurückzukommen, ist häufig wahrscheinlich das Lösegeld tatsächlich halt ein günstiger Weg. Aber das unterstützt natürlich die Verbrecher, oder? Also die haben dann mehr Ressourcen. Man hat auch gesehen, bei Reville ein grosser Teil von dem, was sie nehmen, geht in die Entwicklung von ihrer Infrastruktur. Also es ist wirklich so, dass die businessmäßig unterwegs sind, oder? Die investieren immer weiter.
Ja, und es besteht ja trotzdem das Risiko, dass wenn man zahlt, dass die Daten, die gestohlen wurden, sind, trotzdem in der Öffentlichkeit landen, dass die Dienste trotzdem nicht online gehen. Also Erpressung funktioniert einfach.
Das ist so, und es ist auch so, dass wenn man zahlt, also es gibt auch Studien dazu, dass der grösste Teil, ich glaube bis 80% der Firmen, die gezahlt haben und das auch bekannt worden ist, wieder angegriffen werden. Und sie oftmals vermuten wieder von der gleichen Bande. Die haben halt schon, teilweise sind sie natürlich noch im System, oder? Also, das Cyber ist ein grosser Aufwand. Genau, von dem her lohnt sich das Zahlen kurzfristig vielleicht schon, aber längerfristig gibt es natürlich grosse Probleme, Folgeprobleme daraus.
Hast du etwas gehört von der Versicherung, dass die Übernahme von der Lösegeldforderung, dass sich das ändern soll? Das scheint mir ja schon an, man ist wie ein Freipass.
Ja, genau. Es sind auch tatsächlich auch schon, also mir hat einer von Checkpoint Security mal gesagt, dass sie herausgefunden haben, dass auch so Listen von Cyberversicherungen gehandelt werden im Dark Web, damit man sieht, wer hat so eine. Das ist natürlich ungünstig, weil das dann Leute sind, die eher zahlen, oder, wenn sie von der Versicherung geschützt werden. In Frankreich hat es zwei Versicherungen gegeben, die bestimmt haben, in dem Jahr oder Ende letzten Jahr, dass sie das nicht mehr übernehmen werden. In der Schweiz ist es momentan Standard, dass man das im Notfall kann versichern lassen. Aber da muss es ein Umdenken geben. Es gibt auch einen parlamentarischen Vorstoß, der hängig ist derzeit, wo soll zum Beispiel festlegen, dass man unbedingt die Strafverfolgungsbehörde einschalten muss, dass man Meldung machen muss. Und mir scheint, es ist tatsächlich wichtig, dass man da etwas macht, weil das Geschäft wird immer grösser. Es ist sehr profitabel. Das Ökosystem wächst immer. Kritische Infrastrukturen werden bedroht. Das ist einfach, da muss man handeln. Also das ist keine Frage.
Und wer ist in der Pflicht oder was kann man machen? Du sagst, man muss handeln. Was ist angezeigt als Handlung?
Ja, also ich glaube, zum Beispiel muss man sicher die Security-Massnahmen erhöhen. Es ist ja jetzt auch diese Woche gerade ausgekommen, dass das NCSC muss teilweise so Patching-Aufforderungen an die Firmen per Einschreiben verschicken, weil die Leute nicht antworten. Kritische Infrastruktur ist natürlich eine grosse Frage. Also Es hat jetzt auch Studien dazu gegeben, dass nur jede fünfte Firma, die entweder kritische Infrastruktur betreibt oder unterstützt, nicht von einem erfolgreichen Angriff getroffen worden ist letztes Jahr. Das heisst nicht, dass das System da unten war, aber dass Verbrecher wirklich reingekommen sind. Und ja, da muss man etwas machen. Wahrscheinlich wird das über Politik müssen laufen. Das muss man regulieren. Da muss man schauen, wie man das machen kann. Der Bundesrat will ja jetzt auch eine Pflicht für Meldungen bei kritischen Infrastrukturen. Bei anderen Firmen ist das noch nicht vorgesehen. Genau, da müssen Security-Spezialisten sicher dahinter. Und das muss reguliert werden. Das ist offensichtlich für mich.
Gehören deiner Meinung nach Lösegeldzahlungen verboten? Wäre das ein Ansatz?
Also der Checkpoint, mit dem ich geredet habe, der ist sehr dafür gewesen, natürlich aber auch aus der Security-Branche. Ich kann das nicht so kategorisch sagen. Ich meine, wenn jetzt kritische Infrastruktur abgeschaltet wird, wo wichtig ist, ein Spital zum Beispiel, kurzfristig, hat es jetzt auch schon gegeben, dass dann sogar der Notfall eingestellt worden ist. Aber in 99% der Fälle würde ich auch sagen, darf man einfach kein Lösegeld zahlen. Ja? Und die Strafverfolgung muss besser international koordiniert werden wahrscheinlich. Vor allem auch mit den Ländern, halt, wo die Leute sitzen, oder? Wo sich auch so draus nehmen.
Ja, und es gibt eben in der Schweiz viel zu wenig Informatik-Spezialistinnen und Spezialisten, um da einen sanften Übergang zum nächsten Thema zu machen. Wir haben mit einer Ökonomin geredet, die sich mit dem Thema Frauen in sogenannten MINT-Fächern auseinandergesetzt hat. Und MINT steht, wie wir auch wissen, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Ja, Reto, du schwätzest von mir, aber du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Dir ist ein Interview aufgefallen von der Ökonomin Margit Osterlo. Was hat sie gesagt? Was ist ihre Aussage zu Frauen und MINT?
Ihre Kernaussage ist, dass Frauen in Industrienationen mit einem höheren Wohlstand sehr viel weniger das MINT-Studium wählen als Frauen in weniger reichen Ländern oder in ärmeren Ländern. Zum Beispiel Marokko haben ein Frauenanteil im MINT-Studiengang von 45% und die Schweiz kommt knapp über 22% Frauenanteil.
Und sie begründet das mit dem Wohlstand vom Land, ist das richtig?
Sie begründet das mit dem Wohlstand vom Land, weil man sich in der Schweiz erlauben kann, ein schön geistiges Studium zu wählen und nicht gezwungen ist, in einen Job zu gehen, wo man nachher gut verdient. Sondern weil man einen Weg genug Kohle hat, kann man auch Soziologie studieren oder sonst irgendetwas, wo man sich so ein bisschen mit sich selber beschäftigen kann, mehrheitlich. Und nicht muss ein Informatikstudium oder ein Ingenieurstudium wählen.
Das heisst aber auch, innerhalb von der Schweiz sind dann eher Menschen generell aus ärmeren Schichten, studieren halt eher Sachen, die auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, wenn sie überhaupt ein Studium machen können.
Das ist richtig. Also sie hat lustigerweise ein Beispiel gebracht aus dem Kanton Zürich oder von der Stadt Zürich, dass die Leute von Zürichberg oder von der Goldküste eben Jus studieren oder ein anderes schön geistiges Studium. Und Leute aus Schwammerdingen doch eher ein technisches Studium würden wählen. Und bei den Frauen offenbar ist ihre Aussage, ist die Wahlfreiheit so, wie sie beschreibt, und bei den Männern ist die weniger krass. Also der Wohlstand hat bei den Männern weniger grossen Einfluss auf die Studiumswahl als bei den Frauen. Das ist ihre Aussage eigentlich.
Ich weiss nicht, ob ich jetzt Jus als schön geistiges Studium würde bezeichnen, aber wieso ist denn das bei Frauen? Hat sie das erklärt, warum das bei Frauen eine grössere Ausdifferenzierung gibt als bei Männern?
Sie hat es nicht richtig erklären, meiner Meinung nach. Sie hat einfach gesagt, ihre Studien haben das gezeigt. Oder sie hat mehrere Studien analysiert und quasi wie eine Metastudie gemacht, in Anführungszeichen. Oder es deutlich gezeigt hat, dass es in verschiedenen Ländern tatsächlich so ist, dass Frauen affiner sind, aufgrund von ihrem Wohlstand, die Wahl auf dem Studium zu treffen.
Es gibt aber noch Unterschied innerhalb von reichen Nationen. Schweden versus Schweiz zeigt, dass in Schweden der Frauenanteil in den Naturwissenschaften höher ist, anteilsmässig, als in der Schweiz.
Genau, ist rund 10% oder 10 Prozentpunkte höher als in der Schweiz. Und das habe ich sie gefragt, wieso das so ist. Der Wohlstand ist ja mehr oder weniger dasselbe. Und sie hat gesagt, Schweden ist besser darauf ausgelegt, dass Familie und Job vereinbart werden kann als die Schweiz. Und darum hat der Wohlstand einen weniger krassen Einfluss auf die Wahl auf dem Studium. Also Frauen machen dort eher ein Informatikstudium, weil sie halt nachher ihren Job besser mit der Familie vereinbaren kann, als das in der Schweiz möglich ist.
Schweden hat ja einen relativ fortschrittlichen Sozialstaatsansatz diesbezüglich, auch mit Vaterschaftsurlaub und so weiter.
Genau, da sind sie sicher deutlich besser aufgestellt als die Schweiz, definitiv, ja. Wir schließen den Podcast mit einem kleinen Bashing von der Schweiz und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über Input von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf redaktion@insight-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.